Meine Bildung besteht zum größten Teil aus Lücken. Alfred Polger.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Wenn ihr das Wort Neoliberalismus hört, woran denkt ihr dann? Welche Bilder poppen dann vor eurem inneren Auge auf? Ein Haufen Geld? Männer in maßgeschneiderten Anzügen? Eine Luxusjacht, deren Passagiere sich mit Champagner zuprosten, während sie an einem gekenterten Flüchtlingsboot vorbeischippern? Prachtvillen mit hohen Mauern rundherum und ständiger Videoüberwachung? Oder die Gesichter bestimmter Personen wie Warren Buffett, Friedrich von Hayek, Maggie Thatcher. Hier ist wieder euer Ulrich Seibert mit einer weiteren Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Sendung verfolgt. Die Gesichter des Neoliberalismus, das wird das Thema der kommenden Sendungen sein. Wer genau sind denn eigentlich die neoliberalen Akteure, von denen bisher so oft die Rede war? Die Antwort scheint leicht zu fallen und allzu leicht sind wir womöglich versucht zu antworten, die da oben oder das große Geld oder irgendwelche ominösen Eliten. In einer früheren Zeit hätte man vielleicht etwas leichtfertiger als heute geantwortet und es gibt nach wie vor leider Menschen, die an diesem Schwachsinn festhalten, wenn sie auf in Anführungsstrichen die Juden alternativ das internationale Finanzjudentum verweisen. Das war schon früher geistiger Dünnpfiff, das ist es heute nicht weniger. Seriöse Neoliberalismuskritik wird sich niemals pauschal auf irgendwelche Menschengruppen einschießen, nicht nur, weil sie damit in jedem Fall daneben zielen würde, sondern vor allem, weil sie damit der Diskreditierung, dem Antisemitismus oder dem Rassismus den Boden vorbereiten würde. Und das ist nicht nur vollkommen inakzeptabel, es lenkt auch vom eigentlichen Problem ab, indem es den Fokus von den eigentlich Verantwortlichen auf Menschen umlenkt, die als Sündenböcke für wahrgenommene Fehlentwicklungen herhalten sollen. Wer sich auf dieses Spiel einlässt, hat sich bereits manipulieren und instrumentalisieren lassen und ganz nebenbei, die eigentlich Verantwortlichen lachen sich darüber in jedem Fall ins Fäustchen. Wir werden im Rahmen dieser Sendereihe definitiv einzelne Personen herausgreifen, die nachweislich neoliberale Akteure sind oder waren. Und wir werden zeigen, wie sie lügen, wie sie Steuern hinterziehen oder wie sie sich und ihren Peers Vorteile verschaffen, die ihnen nicht zustehen. Doch wirklich niemals sollte daraus der Eindruck entstehen, dass mit dieser Kritik alle Menschen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören oder zur selben Gruppe wie die herausgestellte Person, gemeint sind. Wenn ich über eine Gruppe von Menschen spreche, ich nenne als Beispiel mal die Superreichen, dann ist das lediglich eine Schublade, eine Kategorisierung, die der Abgrenzung der Systematisierung gilt, die aber deshalb nicht automatisch alle Menschen meint, die Teil dieser Gruppe sind. Es ist gemeint statistische Kriterien. Und da liegt auch gleich das erste Problem, denn der Begriff Superreich wurde nie exakt definiert. Das Credit Suisse Research Institute bezeichnet Menschen mit einem Jahreseinkommen von über 50 Millionen US-Dollar als superreich. Der World Ultra Wealth Report zählt darunter Menschen mit einem Gesamtvermögen von 30 Millionen US-Dollar. Nun, man könnte den Begriff superreich natürlich sehr einfach, wenn es denn politisch gewollt wäre, was es interessanterweise offensichtlich nicht ist, verbindlich definieren und die Kriterien dafür diskutieren. Aber letztlich ist das für unser Thema nebensächlich. Superreiche sind, egal ob sie nun 30 Millionen auf der Kante haben oder ob sie mehrfache Milliardäre sind, eine ganze Kante reicher als der Villen- und SUV-Besitzer um die Ecke. Und darum geht es letztlich. Wenn wir aber, um unzulässige Verallgemeinerungen zu vermeiden, auf ein Kriterium wie den Superreichtum verzichteten, könnten wir bestimmte Sachverhalte einfach nicht mehr darstellen. Dann würde der Armutsbericht von Oxfam, der uns weitgehend objektiv zeigt, wer die großen Gewinner und wer die Verlierer sind, gar nicht erst erscheinen können. Die Tatsache, dass Geld zum Geld fließt, könnte gar nicht aufgezeigt werden. Ein Verzicht auf solche Kriterien käme also der Selbstzensur gleich und damit dem Verzicht auf jegliche Kritik. Wir müssen also auf solche Kriterien wie Superreiche zurückgreifen, aber damit ist, zumindest im Rahmen dieser Sendung, ich kann natürlich nicht für andere Neoliberalismuskritiker sprechen, dennoch keine pauschale Verurteilung ausgesprochen. Denn auch unter Superreichen gibt es einige, die vielleicht mehr oder weniger glücklich geerbt haben, die aber dennoch keine neoliberalen Akteure sind. Es gibt ja sogar welche darunter, die für das Recht, einen angemessenen Beitrag einem Gemeinwohl in Form von Steuern und Abgaben zu leisten, aktiv öffentlich kämpfen. Gewiss, das mögen Ausnahmen sein. Denn Menschen, die Privilegien und oder Macht erst einmal haben, geben diese nur sehr ungern wieder her. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, beobachtbar zu allen Epochen der Menschheitsgeschichte, die potenziell allen Menschen, abhängig von ihrem Charakter, ihrer Erziehung etc., zu eigen ist. Die Formel »Arm ist gut, reich ist böse« hat noch nie funktioniert. Und weil wir es mit einer allgemein menschlichen Eigenschaft zu tun haben, zu denen auch Neid oder Gier gehören, sollen dementsprechend nicht die verantwortlichen Menschen als solche an den Pranger gestellt werden, sondern egoistisches, gemeinwohlgefährdendes, menschenverachtendes Verhalten. Also, wer ist nun der Feind? Verantwortlich für den Abbau von Demokratie und Sozialstaat, dafür, dass immer mehr Menschen in die Armut fallen, während für eine Handvoll anderer ein Geldspeicher wie der von Dagobert Duck schon lange nicht mehr ausreichen würde, um deren Vermögen aufzunehmen. Denn ein Feind der Menschheit sind solche Leute definitiv. Ebenso wie Menschen, die andere foltern, ausbeuten, willkürlich wie Eigentum verwenden oder gar töten, Feinde der Menschheit sind. Sollten diese Menschen bloßgestellt werden, auch wenn sie im Privatleben liebende Eltern oder fürsorgliche Freunde sind? Oh ja, das sollten sie jedenfalls, wenn die Beweislage eindeutig ist. Zumal in einem System, in dem die Ausbeutung von Menschen völlig legal ist, indem in der steten und systematischen Umverteilung von unten nach oben keine Fehlentwicklung erkannt wird, sondern eine solche nicht nur als normal angesehen wird, sondern sogar noch ständige politische Agenda ist, zumal in der Steuerpolitik, zumal in einem System, in dem Gerichte solch menschenverachtendes Verhalten nur in Extremfällen überhaupt behandeln. Wie sonst soll eine Zivilisation Fortschritte machen, wenn Fehlentwicklungen nicht aufgezeigt und angeprangert werden? Wenn ich im Kontext der Sendereihe von neoliberalen Akteuren spreche, meine ich damit nicht die Reichen, schon gar nicht die Unternehmer. Ich meine tatsächlich die Leute, die sich bewusst oder auch unbewusst aktiv dafür einsetzen, dass neoliberale Prinzipien durchgesetzt werden. Auch wenn viele Unternehmerinnen oder Unternehmer die Union oder gar die FDP wählen, Parteien, die zu den ersten Protagonisten des Neoliberalismus gehören, sind sie deshalb nicht unbedingt neoliberale Akteure. Ich habe in meinem Berufsleben sehr viele Unternehmerinnen oder Unternehmer persönlich kennengelernt, denen es nicht um Profitmaximierung ging, sondern um eine Idee, eine Vision, ein Lebenswerk, denen das Wohl ihrer Angestellten am Herzen liegt, weil sie in ihnen keine Produktions- oder Kostenfaktoren sehen, sondern Menschen. Unternehmerinnen oder Unternehmer, die teilweise gemessen an ihrer Arbeitsleistung viel weniger verdienen, als sie ihren Angestellten bezahlen, weil die Gewinnsituation einfach nicht mehr hergibt. Insbesondere kleinere Unternehmer und Selbstständige leiden selbst unter neoliberalen Strukturen, in denen ein Standardziel ist, sich mit allen Mitteln durchzusetzen, um Marktmacht anzusammeln und sich auf die Weise eine Position zu verschaffen, in der ein echter Konkurrenzkampf kaum mehr vorhanden ist, weil sich monopolistische oder oligopolistische Strukturen durchgesetzt haben, wie das heute in den meisten lukrativen Branchen unserer Wirtschaft der Fall ist. Der Feind, das ist auch nicht der Neoliberalismus. Neoliberalismus ist nur sein Werkzeug, seine Waffe, die ihm hilft, seine Ziele über die Anhäufung von Kapital, Macht und Privilegien zu akkumulieren, zu erreichen. Nehmen wir ihm diese Waffe weg oder besser zerstören wir sie, ist er machtlos. Und das ist, nebenbei gesagt, auch der Ansatzpunkt für die Überwindung des Neoliberalismus. Es ist ein System, das von vergleichsweise wenigen gut organisierten Menschen installiert wurde, obwohl viele Menschen, mit denen ich diskutiert habe, der Ansicht sind, dass unser aktuelles Wirtschaftssystem quasi einer natürlichen Ordnung entsprungen ist und daher, weil doch alternativlos weder geändert werden kann noch darf, ist das ein gewaltiger und folgenschwerer Irrtum. Was Menschen, zumal wenige, installiert haben, kann von anderen Menschen, zumal vielen, auch wieder deinstalliert werden. Die Frage, was konkret den Neoliberalismus dann ersetzen sollte, ist allerdings keine triviale und bevor wir auf die eingehen, wird noch einige Zeit vergehen. Wer der Feind ist, das hat uns einmal ein gewisser Warren Buffett 2006 in der New York Times erklärt, seines Zeichens Wall Street Mogul und selbst einer der reichsten Menschen der Welt. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we are winning. Es herrscht ein Krieg der Klassen, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die diesen Krieg begonnen hat, und wir gewinnen ihn. Nun, wie bereits angedeutet, nicht alle Reichen sind neoliberale Akteure und nicht alle neoliberalen Akteure sind auch reich. Wir werden den Fokus also nicht nur auf die Gruppe der Superreichen lenken, wir werden darüber hinaus auch den Unterstützerkreis und seine Motivation beleuchten, die Treuhänder des Monetariats, seine Handlanger und im Rahmen dessen die Rolle der Politik, der universitären Forschung und Lehre, des Bildungssystems, aber auch die von Medien und Journalisten.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Radio Lora hier mit der Sendung Die Diktatur des Monetariats. Ja, wo waren wir gerade? Bei den Superreichen. Wir sprechen gerade über die Protagonisten des Neoliberalismus oder, wie ich sie bisher meist genannt habe, die neoliberalen Akteure. Ich habe ja vorhin versucht zu erklären, dass es nicht um die Diffamierung ganzer Gruppen geht oder gehen kann. Gleichwohl muss man bei der Suche nach Schuldigen an einem Verbrechen mehrere Aspekte untersuchen. Wer hatte ein Motiv? Wer hatte die Gelegenheit? Wer hatte das Werkzeug, um die Tat zu begehen? Das Motiv ergibt sich bei Superreichen aus dem Ergebnis. Sie wurden im und durch den Neoliberalismus reicher und immer reicher. Gelegenheit und Werkzeug ist ebenfalls kein Problem, denn wer Unmengen an Geld hat, kann sich beides problemlos beschaffen. Superreiche gehören also per se in den Kreis der Verdächtigen, was sie zunächst noch nicht schuldig macht. Eine Schuld wäre zu beweisen, und das geht nicht pauschal, sondern immer nur am Einzelfall. Im Jahr 2017 veröffentlichte die NGO Oxfam eine Armutsstudie, deren Ergebnis war, dass 8 namentlich bekannte Superreiche ebenso viel Vermögen besaßen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, mithin 3,5 Milliarden Menschen. Die Studie wurde einige Zeit später wieder zurückgezogen und überarbeitet. Kurz darauf erschien ein Update, das von etwa 40 Superreichen sprach, deren Vermögen dem der ärmeren Weltbevölkerungshälfte entsprach. Ob es da nun definitorische oder methodische Ungenauigkeiten gab, eine große Rolle spielt es nicht. Ebenso wenig die Frage, ob es nun wirklich 8 oder 40 oder auch 100 Superreiche sind. Das Missverhältnis ist in jedem Fall ein Skandal allererster Güte. Warum ich dennoch diese Liste der 8 präsentiere, hat einen besonderen Grund. Wir bekommen Namen. Man kann natürlich auch andere Quellen hinzuziehen, wie die Forbes-Liste der 10 reichsten Männer. Es sind übrigens tatsächlich alles Männer, was uns zeigt, dass Neoliberalismus einen Scheiß gibt auf Emanzipation oder Gleichstellung. Und die allermeisten davon leben in den USA. Einige sind ziemlich bekannt, wie Elon Musk, die aktuelle Nummer 1, der Mitbegründer von PayPal und Eigentümer von Tesla oder SpaceX. Oder Jeff Bezos, der Gründer und Chef von Amazon. Über Warren Buffett auf der Nummer 5 haben wir bereits gesprochen. Das ist der Mann, der uns darüber informiert hat, worum es im Neoliberalismus geht, nämlich um einen Krieg von Reich gegen Arm. Auch die aktuelle Nummer 4 ist bekannt, jedenfalls unter den älteren Semestern. Das ist ein gewisser Bill Gates, der Mann, der Microsoft gegründet und viele Jahre lang geleitet hat. Bill Gates. Der Mann ist eine Legende, das steht fest. Mit Glück, enormer Chuzpe und sicherlich auch Talent hat er es mit seiner Garagenfirma geschafft, Partner von IBM zu werden und hat Microsoft zu einem international aktiven, marktbeherrschenden IT-Konzern gemacht. Kaum jemand, der nicht schon mit ihm und seinen Produkten in Berührung gekommen wäre. Und er gilt als Philanthrop, als einer, der die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke verschenkt hat und mit seiner sogenannten Giving Pledge-Kampagne auch andere Superreiche dazu bewegt hat, es ihm gleich zu tun. Beispielsweise dem bereits genannten Warren Buffett. Also das glatte Gegenteil eines neoliberalen Akteurs. Oder, falls doch ein neoliberaler Akteur, dann doch immerhin einer, der beweist, dass das Geld bei solchen Superreichen doch viel besser aufgehoben ist als beispielsweise bei unsereins. Bevor wir einen Blick hinter die Kulissen des himmlischen Herrn Gates versuchen, habe ich aber erst einmal versucht herauszufinden, was die Münchnerinnen und Münchner so von ihm halten und habe dazu anlässlich des Christopher Street Days quer durch das Beet herumgefragt. Hören wir doch mal, was da so alles gekommen ist. Hier ist wieder euer Ulrich Seibert und ich frage jetzt einfach mal in der Münchner Fußgängerzone. Es ist gerade der Christopher Street Day, also entsprechend belebt ist das Ganze hier. Wie die Menschen hier vor Ort, welchen Eindruck sie haben, wenn sie den Namen Bill Gates hören. Hey, ja, was fällt euch zum Namen Bill Gates ein?
Einfach spontan. Nur Microsoft.
Sonst nichts?
Nee.
Geld, ja.
Geld, okay. Geld. Was fällt Ihnen denn spontan ein, wenn Sie den Namen Bill Gates hören?
Also für mich Philanthrop.
Philanthrop? Warum Philanthrop? Woher kommt das?
Weil ich weiß, dass er enorm viel von seinem Vermögen gespendet hat. Für gute Zwecke. Er ist dabei, Polio von der Welt wegzubekommen mit seiner Also ich finde, das ist... klar könnte er noch mehr tun. Ich stehe ihm auch kritisch gegenüber, weil ich denke, bei seinem Vermögen geht noch mehr. Aber es gibt ganz viele, die so reich sind wie er und gar nichts zu anderen machen. Und,
ja, Polio.
Polio.
Polio fällt mir ein.
Die Krankheit.
Die Krankheit und das Impfprogramm dagegen, wo er und die Melinda dafür unterwegs sind. Mit viel Geld, sodass er heute oder gestern in der Presse gesagt hat, er gehört jetzt gar nicht mehr zu den reichsten Leuten der Welt.
Was definitiv nicht stimmt.
Ja, selbstverständlich, 1976 Gründung von Microsoft. Genau. Was die Revolution bei den Computern natürlich bedingt hat.
Wer wäre besser geeignet, über einen der reichsten Männer der Welt eine spontane Antwort zu geben als die FDP?
Ja, Sicherheit und ein toller Stadtvorsitzender.
Also wir haben einen Stadtvorsitzenden der FDP. Okay.
Der Jungliberal, nicht der FDP.
Okay, also ich bin von Radio Lora, mache gerade eine Sendung über Bill Gates.
Ja.
Und wollte jetzt einfach nur mal abfragen, was spontan den Menschen in den Sinn kommt, wenn sie seinen Namen hören.
Bei Bill Gates kommt mir in den Namen Windows, das andauernd abstürzt.
Bei mir nicht, Gott sei Dank. Nur um der Ausgewogenheit wegen.
Große philanthropische Arbeit, viel für die Gesundheit, insbesondere in Afrika getan. Eine Scheidung, die nicht so schön war.
Okay.
Ja, das,
also das ist eine ganze Menge.
Das sind ein paar Sachen.
Alles klar, ja. Gut, danke, das war's schon.
Gerne und Ihnen noch viel Spaß beim Zuschauen.
Danke. Jetzt gerade bin ich am Stand der CSU, beziehungsweise LSU, was auch immer LSU bedeutet.
Das ist die Lesben- und Schwulenunion.
Oh, du kannte ich bis jetzt noch gar nicht, sehr schön. Aber es geht jetzt gerade um das Thema, sondern ich wollte eigentlich nur abfragen, was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie den Namen Bill Gates hören?
Erfolgreicher Unternehmer.
Punkt. Okay, danke. Stehe gerade am Stand von Mut, der Partei Mut. Und wollte nur mal fragen, was fällt euch so spontan ein, wenn ihr den Namen Bill Gates hört?
Ah je, viele Verschwörungstheorien.
Beispielsweise?
nächsten Wahlen.
Ah ja, dass er ja alle Leute chippen will zum Beispiel, dass die Impfungen alle, keine Ahnung, der Weltherrschaft dienen oder irgendwie sowas, ist natürlich grober Unfug. Ansonsten fällt mir ein, als IT-Fachfrau, er ist ein überaus intelligenter Mann, er hat viel bewegt. Seine Stiftung bewegt viel. Mhm. Ja.
Okay.
Ist natürlich ein reiner Kapitalist, aber ansonsten ein netter Mann.
Okay. Was glauben Sie, woher kommt die Fokussierung bei Verschwörungstheorien ausgerechnet auf Bill Gates? Was könnte die Ursache dafür sein?
Das frage ich mich allerdings auch. Er ist natürlich mit seinem Windows, mit seinem Monopol im Prinzip, ja, ist er natürlich der perfekte Ansprechpartner, um die Weltherrschaft an sich reißen zu können.
Okay.
Aber ansonsten fällt mir da eigentlich auch nichts zu ein.
Ja, okay, danke. Die Partei,
ja.
Immer gute, krasse Aussagen.
Ja.
Eine zu Bill Gates.
Zu Bill Gates. Zu Bill Gates habe ich nichts zu sagen. Was will ich denn von zu Bill Gates sagen?
Oh, da gibt es ja viel zu sagen. Er hat ja viel gemacht.
Bill Gates ist ein alter, weißer Mann.
Das stimmt. Bill Gates ist ein alter, weißer Mann.
Aber das lassen wir doch jetzt mal so stehen. Danke.
Gerne.
Jetzt bin ich gerade am Stand der Piraten. Was fällt dir als Pirat spontan zu Bill Gates ein?
Also, Bill Gates, Microsoft natürlich gegründet und ja... Von Windows und so halt nicht viel wegen Privatsphäre und Verletzungen. Aber so wie es aussieht, was ich mitgekriegt habe, macht er jetzt, nachdem er eben nicht mehr bei Microsoft mitgibt, mit seinem Vermögen relativ viele gute Sachen und setzt sich viel für gute Organisationen ein. Heißt ich gut, also wegen Krankheiten und so natürlich in seinen Interessen, wo er unterstützt, aber er unterstützt gemeinnützige Sachen, finde ich sehr gut.
Okay, danke.
Ja, gut. Er nutzt ja einiges von seinem Geld, um ganz viel Gutes in der Welt zu tun, dementsprechend.
Okay.
Da ist ja schon einiges Sinnvolles dabei.
Okay, danke. Tschüss.
Servus.
Und wieder zurück im Studio.
Es fehlen Bündnisse, auch von Rentnern und Erwerbstätigen. Zu oft denkt noch jeder für sich. Gunnar Winkler, Präsident der Volkssolidarität.
Wir verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen stilllebens. So.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Hier ist wieder euer Ulrich Seibert mit der Diktatur des Monetariats im Allgemeinen und der Analyse des Themenkomplexes Superreiche, aus deren Reihen ich einen Mann herausgepickt habe, der alles andere als im Ruf steht, ein neoliberaler Akteur zu sein, nämlich den Microsoft-Gründer und Philanthropen Bill Gates. Aber ich habe auch angekündigt, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich weiß, damit werde ich jetzt einer ganzen Menge Leute auf die Füße treten, denn Gates scheint, wie wir mit eigenen Ohren über Parteigrenzen hinweg gehört haben, als eine Art Heiliger gehandelt zu werden. Sogar das eher kritische Online-Magazin Telepolis schreibt, Fakt ist, die BMGF, also die Bill und Melinda Gates Stiftung, investiert mehr Geld in globale Gesundheits-, Bildungs- und Ernährungsprojekte als jede demokratisch gewählte Regierung der Welt. Und ausgerechnet dem Mann will ich ans Bein pissen. Also erstmal von Wollen kann nicht die Rede sein, denn ich hatte mir Bill Gates eigentlich ausgesucht, um anhand seiner Biografie aufzuzeigen, dass es auch Superreiche gibt, die nicht ihren Einfluss dafür verwenden, die Politik dahingehend zu beeinflussen, dass sie immer noch reicher werden, sondern die ihren Einfluss nutzen, um Sinnvolles zu machen. Dafür musste ich allerdings zunächst einmal etwas genauer hinsehen. Erleichtert hat mir das Hinsehen die Tatsache, dass eine NGO namens GJN, Global Justice Now, im Jahr 2016 eine Studie mit dem Titel Gated Development, Is the Gates Foundation Always a Force for Good, veröffentlicht hat. Es geht darin natürlich um die Bill und Melinda Gates Stiftung, im Folgenden BMGF für Bill and Melinda Gates Foundation abgekürzt. Selbstverständlich alles sauber belegt und nachvollziehbar. Die Studie nimmt sich diverse Themenbereiche vor, beispielsweise, woher stammt denn eigentlich der Reichtum des Hauses Gates und mithin der BMGF? Welche finanziellen Verstrickungen bestehen zwischen der BMGF und ihren Partnern? Wie wird die globale Politik durch die BMGF beeinflusst? Wie stark werden Konzerninteressen verfolgt? Die Veränderung der Landwirtschaft hin zu industrialisiertem Ackerbau. Das Vorantreiben der Privatisierung. Die Studie beginnt übrigens mit einem sehr interessanten Zitat von Oscar Wilde, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Philanthropen setzen sich ernsthaft und engagiert die Aufgabe, die Übel, die sie in der Armut erkennen, zu kurieren, aber ihre Heilmittel bekämpfen nicht die Krankheit, sie verlängern sie vielmehr. Das adäquate Ziel sollte vielmehr sein, die Gesellschaft selbst umzugestalten auf eine Weise, dass Armut gar nicht erst auftritt. Mit anderen Worten, laut Oscar Wilde bekämpfen Philanthropen lediglich die Symptome, nicht die Ursache. Um gleich ein Ergebnis vorwegzunehmen, Bill Gates hat nicht einen einzigen Penny verschenkt. Er hat zwar einen großen Teil seines Vermögens transferiert, aber an sich selbst. Denn er selbst kontrolliert die BMGF, die sein Geld erhalten hat. Es war vorher und bleibt bis heute unter seiner unmittelbaren Kontrolle. Sicher finanziert er damit wichtige öffentliche Bereiche. Beispielsweise ist er nach Angaben der WHO selbst der zweitgrößte Beitragszahler und das, obwohl nach den Statuten nur Staaten Mitglieder werden können. Wow, vornehm. Oder aber, es handelt sich eher um ein kluges Investment, also um Zahlungen, aus denen Gewinne zurückfließen. Damit meine ich bitteschön nicht persönliche Dividenden für Herrn Gates selbst. Der Mann hat längst begriffen, dass er mehr Geld hat, als er je in seinem Leben ausgeben könnte. Es geht, zumal im Kontext dieser Sendung, um eine andere Art von Dividende. Die Ausweitung und Stabilisierung des Neoliberalismus. Wenn wir also beweisen können, dass die Aktivitäten des Herrn Gates diesem Zweck dienen, dann wäre damit auch bewiesen, dass er sicherlich kein Philanthrop ist. Denn Philanthrop bedeutet einer, der Menschen liebt. Wer aber Neoliberalismus und damit gezielte Ungleichheit fordert und fördert, kann einfach niemand sein, der Menschen liebt. Er wäre vielmehr ein Vertreter des sogenannten Philanthrokapitalismus, eine Variante des Kapitalismus, in der unter dem Deckmäntelchen der Philanthropie Unsummen an Profiten generiert werden. Doch immer schön der Reihe nach. Schon die Herkunft dieser Mittel kann nicht unbedingt mit dem Adjektiv philanthropisch geschmückt werden. Die Mitbewerber auf dem Markt wissen, dass die Firma Microsoft nicht zu den Engeln der Zunft gezählt werden kann. Ihren immensen Erfolg verdankt sie zum einen einer Geschäftspolitik, die mit Monopolisierung und Verdrängung hinreichend gut beschrieben ist. Zwar wurde die Firma dafür sowohl von Gerichtshöfen in den USA als auch in Europa verurteilt, doch mit lächerlich geringen Strafen angesichts der enormen Gewinne, die mit diesen Geschäftsmodellen erwirtschaftet wurden. Könnte es sein, dass derjenige, der von solchen Geschäftspraktiken massiv profitiert hat, solche weiterhin auch dann verfolgt, wenn es um Aktivitäten für karitative Zwecke geht? Der Gedanke liegt nicht nur nahe, er bestätigt sich auch bei der Analyse der Aktivitäten der BMGF, doch dazu später mehr. Ein weiterer Erfolgsfaktor Microsofts ist Steuervermeidung in milliardenschwerem Umfang. Microsoft trickst mit Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen und spart sich so etwa 4,5 Milliarden US-Dollar an Steuern pro Jahr. Zwischen 2011 und 2015 wuchs das Vermögen von Bill Gates um 23 Milliarden in etwa dieselbe Summe, die die BMGF in dieser Zeit ausgegeben hat. Heute liegt es übrigens bei deutlich über 100 Milliarden Dollar. Somit ist Bill Gates trotz seines Giving Pledges nach wie vor einer der reichsten Männer der Welt. Wer also aufgrund von Presseberichten, so wie der Autor dieser Zeilen, dem Eindruck aufgesessen ist, dass Gates die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke ausgegeben hätte, sieht sich da vielleicht ein klein wenig getäuscht. Er hat lediglich einen wohl nur als unverschämt zu bezeichnenden Reichtumszuwachs etwas abgedämpft. Allerdings nur, wenn man das gewaltige Vermögen der BMGF wirklich als externes Vermögen betrachtet, was schon insofern recht fragwürdig ist, als die BMGF, abgesehen vom US-Finanzamt, niemand anderem rechenschaftspflichtig ist als Bill Gates, Melinda Gates und Warren Buffett, der ebenfalls eine große Einlage geleistet hat und der in die Geschäfte der BMGF durchaus sehr gut integriert ist. Die BMGF ist im Wesentlichen in vier Geschäftsfeldern, und ich benutze dieses Wort völlig absichtsvoll, aktiv: Ernährung, Gesundheit, Bildung und Klimawandel. Sehen wir uns zunächst die Ernährungsprogramme an. Wenn man sich die Aktivitäten der BMGF genauer ansieht, dann lassen sich die im Wesentlichen mit zwei Schlagworten zusammenfassen: massiver Chemikalieneinsatz, also Pestizide, Kunstdünger, und Fokus auf gern genmanipuliertes, patentiertes Saatgut, also Hybridsamen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sind die Profiteure solcher Politik immerhin ausschließlich Großkonzerne. Übrigens ausnahmslos dieselben Konzerne, in die die Stiftung ihr Geld investiert. Doch sie beschränkt sich nicht auf guten Rat und Spenden, sie forciert diesen Weg mittels ihrer Finanzkraft gegen jegliche Opposition. Über die Finanzierung entsprechender Organisationen nimmt sie Einfluss auf nationale Gesetzgebungsverfahren, um die Gesetze so zu gestalten, dass den Konzernen Tür und Tor geöffnet wird, um die nationalen Agrarmärkte entsprechend ihren eigenen Interessen umzubauen. Eine dieser Organisationen ist zum Beispiel die AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, eine prominente NGO, bei der die Stiftung nicht nur der größte Finanzier ist. AGRA beschäftigt auch noch zwei ehemalige Direktoren der Stiftung. Somit potenziert sich auch der politische Einfluss der BMGF. Diesen Einfluss nutzt sie, um den Schutz geistigen Eigentums, sprich Patente, zu forcieren und gleichzeitig nicht zertifiziertes Saatgut zu kriminalisieren. Ein Verhalten, das eine ernste Bedrohung darstellt für Afrikas und Asiens Biodiversität. Auf diese Weise bekämpft die BMGF Bestrebungen nach afrikanischer Selbstversorgung und Unabhängigkeit. Schlimmer noch, die auf diesem Sektor tätigen Konzerne betreiben aktiv Biopiraterie, indem sie sich Patente für einheimische Pflanzen und Samen sichern, selbstverständlich ohne irgendwelche Kompensationszahlungen an die Länder, in denen diese Pflanzen natürlich vorkommen oder gezüchtet wurden. Die Afrikanische Union schätzt, dass allein Afrika durch Biodiversitätsdiebstahl 15 Milliarden Dollar pro Jahr verliert. Patente haben durchaus einen Sinn, aber nicht, wenn es dazu zu Monopolisierungen zugunsten weniger mächtiger Konzerne kommt, und schon gar nicht, wenn ein Patent nicht redlich durch eigene Forschung und Entwicklung erworben, sondern einfach nur in der Natur gefunden wurde. Obwohl die BMGF die Diskussion dieses Themas in der Öffentlichkeit weitestgehend vermeidet, ist sie doch der Hauptsponsor von genmanipulierten Saatgut, trotz Beweisen, dass dieses Pharma oft in den Ruin treibt, dass es irreversible Umweltschäden verursacht und die Landkonzentration begünstigt. Obwohl die BMGF die Diskussion dieses Themas in der Öffentlichkeit weitestgehend vermeidet, ist sie doch der Hauptsponsor von genmanipulierten Saatgut, trotz Beweisen, dass dieses Pharma oft in den Ruin treibt, dass es irreversible Umweltschäden verursacht und die Landkonzentration begünstigt. Denn Hybridsamen können nur unter ganz bestimmten Bedingungen so eingesetzt werden, dass durch sie Ernteerträge signifikant ansteigen. Benötigt werden teurer Kunstdünger, ein effizientes Bewässerungssystem und große Monokulturanbauflächen. Mit anderen Worten, Landwirtschaft auf einem großindustriellen Niveau. Eine weitere im Ernährungsbereich maßgebliche NGO ist die ebenfalls von BMGF finanzierte WEMA, Water Efficient Maize for Africa. Monsanto hat dieser NGO ein Maispatent spendiert und bekam dadurch direkten Einfluss auf nationale Gesetzgebungsverfahren zur Biosicherheit, was eine Markteinführung von profitables, genmanipuliertes Saatgut sehr zu erleichtern hilft. Die WEMA arbeitet daran, die Zucht, Produktion und Vermarktung von Saatgut ausschließlich in rein private Hand zu überführen. Lokale Farmer stehen in keiner Weise im Fokus der BMGF. Obwohl es viele Forschungs- und Technologieprogramme unter Leitung lokaler Farmer oder auf Basis deren Wissens existieren, gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die BMGF auf diesem Gebiet irgendwelche Fördermittel bereitstellt. Ein weiterer Aktivitätsschwerpunkt der BMGF ist der Gesundheitssektor. Dadurch, dass die BMGF das Budget der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, zu mehr als 11% deckt, hat er somit jederzeitigen Zugang zu jedem einzelnen Entscheider bei der WHO und anderen maßgeblichen Organisationen. Das kommt im Einzelfall durchaus einer gewissen Monopolstellung gleich. Arata Kochel, zuständig für Malariaforschung bei der WHO, hat die BMGF beispielsweise beschuldigt, dass Entscheidungen über Zuwendungen ein geschlossener interner Akt wären. Dadurch wäre ein nur der Familie Gates und Warren Buffett unterstehendes Kartell an Malaria-Experten entstanden. Mit dem riesigen Budget der BMGF können Loyalität und oder Schweigen einflussreicher Akteure und Fachleute gekauft werden. Es überrascht angesichts dessen nicht wirklich, dass die NGO, die mit am meisten Geld von der BMGF enthält, PATH, Program for Appropriate Technology in Health, ist. Eine Organisation, die sehr stark mit der Pharmaindustrie vernetzt ist und sich für sogenannte marktbasierte Lösungen stark macht. Diese Front verschiebt die Macht massiv zugunsten der Konzerninteressen und stört so den demokratischen Entscheidungsprozess. Überhaupt hängen sehr viele öffentlich-private Partnerschaften eng mit der Pharmaindustrie zusammen. Davon profitiert überwiegend Letztere. Ärzte ohne Grenzen kritisieren, dass die Preise für Impfstoffe durch die Patente einiger weniger Firmen in den Himmel geschossen werden, was für Bill Gates völlig in Ordnung ist, weil auf die Weise das Interesse dieser Firmen an Investitionen in arme Länder erhalten bliebe. Margaret Chan, Generaldirektorin der WHO, äußerte sich im Jahr 2014 gar dahingehend, dass die WHO wegen des Geberinteresses, das in der Umgehung öffentlicher Gesundheitssysteme zugunsten rein privater marktwirtschaftlicher Lösungen liegt, kein öffentliches Gesundheitssystem in weniger entwickelten Ländern aufbauen könne. Die BMGF schadet somit den Interessen der Menschen mehr, als sie ihnen hilft. Bei spektakulären Problemen wie einem Ebola-Ausbruch ist plötzlich Geld da. Danach ist es wieder weg, sodass keinerlei Vorsorge möglich ist, um den nächsten Ausbruch effizient zu verhindern. Nur 1,4% der Zahlungen der BMGF zwischen 1998 und 2007 gingen an den öffentlichen Gesundheitssektor. Nur 1,4%. Der Einfluss des privaten Sektors im Gesundheits- wie im Erziehungswesen ist in den vergangenen Jahren dagegen exponentiell angestiegen. Das mag in Teilsegmenten durchaus hilfreich sein, doch der Fokus sollte darin liegen, ein flächendeckendes Gesundheits- und Erziehungswesen mit Zugang für alle bereitzustellen. Der private Sektor kann, will dies in der Regel nicht leisten, weil dort Profitabilitätskriterien im Vordergrund stehen. Private Dienste kommen überwiegend den Reichen zugute und führen zu einem Anstieg der Ungleichheit und Ineffizienz. Fassen wir zusammen. Die BMGF agiert gegen öffentliche und für private Interessen. Strategisch platziert sie ihre Engagements überall dort, wo sie entsprechende Hebel ansetzen kann. Bei der WHO, bei der Hansep, eine britische NGO, die sich der Privatisierung des Gesundheitswesens verschrieben hat, bei AGRA oder auch bei der IFC, International Finance Corporation, eine Tochter der Weltbank, die sich ausschließlich um privatwirtschaftliche Lösungen kümmert. Sie fördert in massivem Umfang auch dieselben, meist umstrittenen Firmen, in die sie investiert, zum Beispiel Monsanto oder Cargill. Sie investiert darüber hinaus in Minen-, Agrar- und Pharmakonzerne, Lebensmittel wie Nestle und Coca-Cola oder Gastroriesen, McDonald's und Einzelhandel, Walmart. So erstaunt es nur wenig, dass die BMGF ein Projekt von Coca-Cola fördert, in dem kenianische Farmer dazu gebracht werden sollen, ausschließlich für Coca-Colas Zulieferkette zu produzieren. Interessenskonflikt. Dieses Wort kommt im Wortschatz der BMGF offensichtlich nicht vor. Wahrscheinlich auch nicht in dem von Microsoft, deren subsequentes Vordringen in die Märkte, die von der BMGF gerade vorbereitet werden, sicherlich reiner Zufall ist. Gates verkauft seine BMGF-Aktivitäten als philanthropisch, also als menschenfreundlich, obwohl diese Leid und Ungerechtigkeit oftmals sogar verstärken. Denn Bill Gates ist Technokrat. Technologie ist für ihn die Lösung aller Probleme, zufälligerweise ausschließlich Technologie, welche die Partnerkonzerne liefern. Das ist aber ein oberflächlicher bzw. sehr stark simplifizierender Lösungsansatz, weil viele Problemursachen soziopolitischer Natur völlig unbeachtet bleiben. Wenn die Lösung einfach darin bestände, Technologie zu erfinden und diese den Bauern zu bringen, würde Welthunger und Krankheit längst der Vergangenheit angehören. Recht und Gerechtigkeit werden zugunsten einer techno- und autokratischen Entwicklung im Interesse der Großkonzerne zurückgedrängt. Profite für die Großen, Perspektivlosigkeit für die Kleinen. Allein in Indien haben sich seit dem Jahr 2005 fast 300.000 Landwirte das Leben genommen, weil sie von Monsanto mit freundlicher Unterstützung der BMGF in die Schuldenfalle getrieben worden sind. Ich möchte die Zusammenfassung der GJN-Studie mit folgendem Zitat daraus abschließen. Die Armen werden von den Reichen abhängig und letztere werden als die Retter angesehen, während die Armen lediglich zu Empfängern von Wohltaten degradiert werden. In diesem Sinne ist Philanthropie der Feind der Gerechtigkeit. Der Punkt ist, dass arme Menschen in der Regel nicht um Mildtätigkeit bitten, sie verlangen vielmehr Gerechtigkeit. Was weniger das Geld der Reichen kosten würde, als stattdessen fundamentale Änderungen in der Art und Weise, in der die reiche Welt agiert, darunter das Ende von Steueroasen, die Begrenzung von Konzernmacht und die Veränderung des neoliberalen Wirtschaftssystems. All das findet sich definitiv nicht auf der Agenda der BMGF. Stattdessen werden diese Entwicklungen durch sie noch verschärft. Es lohnt sich allein schon wegen der vielen Detailfälle, sich diese Studie im Ganzen vorzunehmen, obgleich sie noch lange nicht die ganze Geschichte der BMGF erzählt. Von Skandalen wie zum Beispiel dem, dass Path, wie gesagt, der Hauptfinanzier sowie Einflussnehmer ist die BMGF, Menschen ohne deren Einwilligung als medizinische Versuchskaninchen missbraucht hat, ist dort noch kaum die Rede. Kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Ist Bill Gates nur ein Profiteur oder ist er ein neoliberaler Akteur? Nun, nach den vorliegenden Erkenntnissen ist er nicht nur ein neoliberaler Akteur, sondern der neoliberale Akteur schlechthin. Mit riesigem Ressourceneinsatz tut er alles dafür, das Recht des Stärkeren auch noch im letzten Winkel dieses Planeten zu forcieren. Und er ist in seinem Tun höchst erfolgreich. Dass die Nummer 5 in der Liste der 8 Reichsten, Warren Buffett, ihn in diesem Bestreben nach Kräften unterstützt, deutet darauf hin, dass Bill Gates zumindest kein Einzelfall ist. Ein häufig an dieser Stelle geäußerter Einwand für eine Vorgehensweise, wie Bill Gates sie propagiert, lautet, dass diese großindustrielle Art der Landwirtschaft als einziges Instrument in der Lage sei, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und dass es geradezu Mord sei, wenn wir einem großen Teil der Menschheit die Lebensmittel verweigern, die produziert werden könnten. Doch dieses Argument hinkt. Und das nicht nur, weil wir längst jetzt schon weit mehr Lebensmittel herstellen, als alle Menschen auf diesem Planeten benötigen würden und wir allein in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich auf die Müllhalde werfen. Dieses Argument hinkt überwiegend deshalb, weil es sogar mittels biologischen Anbauverfahren möglich ist, sogar noch weit höhere Erträge zu generieren als mit patentiertem Saatgut und großindustriellem Anbau. Bewiesen haben dies Bauern aus demselben Land, das so enorme Selbstmordraten unter dieser Berufsgruppe aufweist, Indien. Sie haben es geschafft, mit einer 22,4 Tonnen Ernte Reis auf einen Hektar und mittels traditioneller Anbaumethoden und unter Verwendung von organischen Abfällen der Landwirtschaft und ganz ohne Unkrautvernichtungsmittel. Sie haben auf die Weise den bisherigen Rekord des chinesischen Agrarwissenschaftlers Yuan Longping mit 19,4 Tonnen Reis pro Hektar gebrochen. Doch in der Presse tauchen solche Erfolgsmeldungen eher selten auf. Und trotz dieser Höchstleistungen geht beispielsweise der Welternährungspreis für die Herausforderung, bis zum Jahr 2050 9 Milliarden Menschen zu ernähren, bislang überwiegend an Monsanto, Syngenta, an Firmen, die von der BMGF unterstützt werden. Sicher bloßer Zufall. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FIBL, in der Schweiz hat in einer Studie nachgewiesen, dass die weltweite Umstellung auf biologischen Landbau zu einem umfassenden nachhaltigen Ernährungssystem beitragen kann, wenn sie von weiteren Maßnahmen flankiert wird. Leider hat auch diese Erkenntnis bislang keine allzu große Aufmerksamkeit erfahren. Bill Gates ist zweifelsohne ein kluger Mann, der in seinem ganzen Streben das Beste für die Menschheit will. Diese Motivation will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Er ist darüber hinaus charmant, nett, zurückhaltend. Aber reicht das als Qualifikation aus, dass wir solchen Leuten allen Ernstes faktisch die Lösung unserer Probleme anvertrauen? Ich persönlich denke, das reicht nicht. Gates ist ein Mann, ein alter Weiser, wie die Dame am Stand der Piratenpartei bei der Umfrage gesagt hat. Ein Mann mit seinem spezifischen Hintergrund und Erfahrung, der für sich in Anspruch nimmt, trotz aller Unzulänglichkeiten, nur aufgrund seines Reichtums zu wissen, was getan werden muss, nämlich den Neoliberalismus noch in den letzten Winkeln der Erde durchzusetzen. Aber weiß es wirklich? Ich weiß, auch Demokratie und Wissenschaft haben ihre Unzulänglichkeiten und trotzdem vertraue ich diesen Institutionen mehr als der Einsicht, dass am Gates'schen Wesen die Welt genesen möge. Für heute reicht's dann mal wieder. Immerhin brauchen wir auch noch ein wenig Zeit, um noch einen Song nicht nur zu spielen, sondern auch auszuspielen. Am 21. September geht es wieder weiter mit den neoliberalen Akteuren. Wir werden uns dann, wenn alles glatt geht, den Treuhändern des Monetariats widmen, also denen, die das Kapital der großen und kleinen Kapitaleigner in deren Sinne verwalten. Stichwort BlackRock.